die Möglichkeit, das Umfeld, in dem wir leben, zu gestalten, finde ich ganz großartig. Und wir bewegen uns eigentlich permanent in Architektur, wenn wir nicht gerade draußen auf dem freien Feld sind. Und so bestimmt Architektur einfach einen ganz großen Teil unseres Lebens. Und den eben mitgestalten zu können, finde ich großartig.
Wie werde ich? Der Podcast über Berufe und Ausbildung. Für alle, die in ihren Traumberuf reinhorchen wollen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie werden wollen.
Heute mit dem Architekten Matthias Wallitzer.
Hallo.
Wer bist du? Wie alt bist du und wie lange arbeitest du schon als Architekt?
Ich bin Matthias, genau. Ich bin 44 Jahre alt, arbeite seit ungefähr 20 Jahren als Architekt. Und wie wird man das? Man muss das studieren auf jeden Fall, entweder an der Universität oder an der Fachhochschule.
Wann war dir klar, dass du Architekt werden willst?
Das entschied sich eigentlich im Abitur. Ich wollte ganz ursprünglich mal Geologie studieren, weil ich mich unglaublich viel mit Steinen und Fossilien und Mineralien beschäftigt habe, so in meiner Jugend. Und später dann, gegen 9., 10. Klasse, war es dann eher Physik. Und im Abitur hat sich dann entschieden, nee, ich muss irgendwie meine künstlerische Ader auch bedienen und kann meine ganze Kreativität nicht an den Nagel hängen. Und da war Architektur die perfekte Kombination.
Wie gut war dein Abitur und was waren deine stärksten und schwächsten Fächer?
Mein Abitur war tatsächlich besser als erwartet.
Okay.
Ich war eher ein durchschnittlicher Schüler, bis ich in der 11. Klasse in die USA geflogen bin. Da habe ich eher nicht so das Lernen gelernt, aber habe dann doch ein recht gutes Abitur oder sehr gutes Abitur gemacht. Meine Leistungskurse waren Mathe und Englisch. Das waren eher auch meine schwächsten Fächer. Lag aber auch ein bisschen an dem Anspruch und an den Lehrern. Sonst meine stärksten Fächer waren tatsächlich Sport und Biologie.
Und Kunst, warst du da besonders gut?
Ich habe, auch das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe Kunst abgewählt in der 12. Klasse, weil die Lehrerin einfach, wir beide haben nicht zueinander gepasst. Und dann musste ich mit einem weinenden Auge Kunst abwählen, das hat nicht funktioniert.
Okay, aber später im Studium kam das irgendwie wieder zum Tragen?
Na klar, im Architekturstudium gibt es sowas wie plastisches Gestalten, wo man Skulpturen macht, es gibt Zeichnen und Malen. Man muss natürlich ganz viel skizzieren und auch Geometrie spielt eine riesengroße Rolle.
Dann hast du angefangen zu studieren, das heißt, wie sieht so das Studium aus? Wie lange geht das?
Also das Studium hat, glaube ich, eine Regelstudienzeit von mindestens 8 Semestern oder 10 waren es. Also 4 bis 5 Jahre muss man so einplanen. Davon sind die ersten 2 Jahre Grundstudium, hieß das bei mir noch. Heute ist es der Bachelor. Dem folgt dann das heutige Masterstudium. Damals war es eben das Hauptstudium mit Abschluss Diplom-Ingenieur. Mhm. Und es wird schon im Grundstudium oder im heutigen Bachelor sehr viel ausgesiebt. Mhm. Gerade was Statik ist, also wo man wirklich viel rechnen muss, eben wo man rechnen muss, dass ein Gebäude auch wirklich stehen bleibt. Das ist schon ziemlich kompliziert und das schaffen viele nicht. Zu meiner Zeit war es so, dass, glaube ich, 2/3 der Studenten ausgestiegen sind.
Oh, wow.
Innerhalb des Grundstudiums. Das ist schon wirklich viel. Auf der anderen Seite einfach durchhalten, dann wirklich mal viel und ordentlich lernen und dann sollte das auch klappen.
Ist es ein günstiger Studiengang?
Nee, wirklich günstig ist es nicht. Zum einen frisst es sehr viel Zeit, also man muss wirklich ganz viel Zeit investieren und hat nicht viel Zeit, um nebenbei zu arbeiten oder zu jobben. Mhm. Zum anderen gibt es eben dann schon, man braucht halt einen vernünftigen Computer erstmal, dann braucht man ganz viel Material, um eben diese Modelle zu bauen. Da kann man sich natürlich, kann man mal irgendwie auch Recyclingpappe nehmen oder so, mhm. aber gerade fürs Diplommodell sollte es dann schon irgendwie auch schick aussehen und insofern muss man da schon ein bisschen Geld für einplanen.
Bei Ärzten gibt es ja dieses Physikum nach 2 Jahren, glaube ich. Gibt es das bei Architekten auch?
Also es gibt Pflichtpraktika, die du als Architekt machen musst, wo du auf jeden Fall eine bestimmte Zeit in einem Architekturbüro arbeiten musst. Und auch eine bestimmte Zeit auf einer Baustelle arbeiten musst. Also so, dass wirklich sichergestellt ist, dass man eben sowohl auf der Baustelle als auch im Büro erlebt, irgendwie wie so ein Haus geplant und dann eben auch gebaut wird.
Ich glaube, Architekt ist auch so eine Berufsbezeichnung wie Arzt. Also man kann alles sein, ne? Wie man Hautarzt und Orthopäde oder Herzchirurg oder irgendwas anderes sein kann, kann man bei Architektur auch sehr, sehr viele Sachen machen. Was bist du denn für ein Architekt?
Das ist tatsächlich richtig. Also Architektur ist grundsätzlich ein Studium, was sehr breit angelegt ist. Ich hatte einen Professor in Tragwerkslehre, also da, wo man so viel rechnen muss. Und der hat immer gesagt, Tragwerkslehre-Spezialisten, Bauingenieure, die wissen von ganz wenig ganz viel und Architekten wissen von ganz viel ganz wenig. Das ist so eine der schönsten Weisheiten, die ich aus dem Studium mitgenommen habe und die auch für mich zutrifft, weil ich immer gerne von ganz viel, ganz wenig wissen wollte. Dann kann man nämlich überall mitreden und hat halt so ein bisschen Ahnung und versteht dann auch, wie die Dinge zusammen funktionieren. Man hat aber an ganz vielen verschiedenen Stellen Fachplaner. Und so entwickeln sich manche Architekten zu Fachplanern, manche Architekten bauen nur Hochhäuser, andere bauen nur Einfamilienhäuser. Und ich bin tatsächlich inzwischen in der Lichtplanung und plane eben Licht für Gebäude, sowohl innen als auch außen. Das können kleine Gebäude sein, Wohnhäuser, das können aber auch Flughäfen oder Bahnhöfe oder auch Kreuzfahrtschiffe sein.
Also Lichtplanung bedeutet, du gehst in Räume rein und sagst, hier könnten bessere Lampen sein, oder wie soll ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich muss das ja, wenn man ein Gebäude neu baut, muss das ja geplant werden. So wie, was sind da für Wände drin, was für ein Fußboden, was für ein Dach und auch was für eine Heizung, muss man sich halt auch überlegen, wie beleuchte ich dieses Gebäude. Und gerade bei großen Gebäuden ist es halt wirklich wichtig, auch wie das von außen aussieht. Und vor allem ist es aber für uns Menschen wichtig, wie so ein Gebäude von innen aussieht und dass ich mich darin wohlfühle. Und natürlich möchte ich in einem Büro ein ganz anderes Licht haben, als zum Beispiel in einem Restaurant oder einer Bar. Und nochmal ein ganz anderes Licht auf einem Operationstisch zum Beispiel. Und so ist allein die Lichtplanung auch schon ein sehr durchaus komplizierter Bereich der Gebäudeplanung insgesamt.
Und bist du dann spezialisiert auf Innenarchitektur oder auf Lichtarchitektur oder wie kam das?
Man kann inzwischen, gibt es Studiengänge, wo man Lichtplanung studieren kann. Ich habe tatsächlich so eine Art, es war nicht mein Aufbaustudium, es war eine Art Crashkurs, den ich gemacht habe als Lichtplaner. Also ich habe insgesamt 2 Wochen, habe ich mich fortbilden lassen und ich wusste natürlich schon eine ganze Menge, aber man kann über, also Licht hat halt schon nochmal sehr viele, verlangt sehr viel Detailwissen. Und das kann man da lernen.
Okay, du hast gesagt, seit 8 Jahren arbeitest du bei dieser Lichttechnik, wenn man das so sagen kann?
In der Lichtplanung.
In der Lichtplanung. Genau. Aber du hast seit 20 Jahren Berufserfahrung. Was hast du die anderen 12 Jahre gemacht?
Ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich wusste im Grundstudium eigentlich schon oder am Ende des Grundstudiums, dass ich der klassische Architekt nicht werde. Nicht zuletzt, weil ich das Zeichnen am Computer ganz schrecklich fand. Und ich habe das zwar gelernt, habe aber tatsächlich mein Diplom aus Protest quasi per Hand gezeichnet. Was für mich klar war, ist, dass ich spannende Projekte machen wollte. Ich habe mein Grundstudium in der Regelstudienzeit gemacht, habe dann ein sehr kompliziertes Projekt gemacht über 2 Semester, wo ich ganz viele Scheine gemacht habe, also ganz viel erledigt habe von denen, was man erledigen muss im Studium. Und war die ganze Zeit immer der Jüngste und habe mir dann erstmal einen Rucksack genommen und bin ein Jahr durch die Weltgeschichte gereist. Das war ein ganz tolles Jahr. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er die Gelegenheit hat, das mal zu machen. Wenn auch nicht für ein Jahr, dann vielleicht zumindest für ein halbes oder für 2-3 Monate. Und danach bin ich wiedergekommen und habe dann, das war auch nicht geplant, bei einem Projektentwickler gearbeitet, also einer Firma, die damals war es, wir hatten ganz viele kaputte alte Häuser in Berlin und die haben halt Häuser gekauft, haben die wieder hübsch gemacht und haben sie dann wieder verkauft. Und da habe ich fast 2 Jahre gearbeitet, wollte dann aber doch unbedingt mein Diplom noch machen und hab dann nach dem Diplom gedacht, gut, jetzt weiß ich, wie Geld verdienen geht, jetzt möchte ich eigentlich mal was machen, was wirklich Spaß macht und kreativ ist. Und war dann erstmal 3 Jahre beim Film und habe da Innenrequisite gemacht. Also ich habe mich darum gekümmert, wie so ein Filmset aussieht und dass es halt für jeden Dreh immer so genau richtig aussieht, wie es eben dann aussehen muss, wie sich das der Kameramann und der Regisseur vorstellen. Das war eine wunderschöne Erfahrung, weil man im Vergleich zur Architektur sehr direkt sieht, was man gearbeitet hat. Man merkt halt sofort, was abends eben abgedreht ist und im Kasten ist und man kann dann den Film auch relativ schnell sehen. In der Architektur ist es halt so, dass bis ein Projekt fertig ist, bis ein Haus gebaut ist, dauert das eben 2, 3, 4, 5, manchmal auch 10 Jahre. Und so eine direkte Antwort zu bekommen auf seine Arbeit oder eine relativ direkte Antwort macht schon einen großen Unterschied und viel Freude.
Bei der Architektur, als du das studiert hast, gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, dafür hat sich das gelohnt oder das war irgendwie so ein spannender Tag?
Ein spezieller Tag nicht unbedingt, aber tatsächlich diese Vielfalt, die man lernt in der Architektur. Also man hat halt mit Kunst zu tun, man hat es mit Geometrie zu tun, man hat durchaus mit Mathematik zu tun, man hat ganz viel mit Gestalten zu tun, ist schon sehr, sehr kreativ. Die Aufgaben sind ganz, ganz unterschiedlich. Also man kann ja eben, man kann ein Kino planen oder ein Krankenhaus, man kann ein Schwimmbad planen oder einen Freizeitpark. Das können ja Infrastrukturgebäude sein, Bahnhöfe oder Flughäfen. Das ist ein wahnsinnig breites Feld. Und grundsätzlich macht mir das schon sehr viel Spaß, das Umfeld, in dem wir leben, zu gestalten. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich so froh bin, jetzt im Lichtdesign zu sein. Also auch wenn ich klassisch nicht als Lichtdesigner arbeite, dazu kann ich gleich gerne noch was sagen. Aber eben wieder in einem Arbeitsbereich zu sein, wo ich das Umfeld von uns Menschen gestalte. Das ist schon was, was mir sehr große Freude bereitet.
Was macht dir am wenigsten Spaß an deinem Beruf?
Am wenigsten Spaß, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, ist zum einen sind die Projektlaufzeiten. Also dass es einfach so lange dauert, bis man die Ergebnisse seiner Arbeit sieht. Meistens zumindest. Und gerade in Deutschland ist es so, dass Bauen, Häuser bauen auch wirklich kompliziert ist. Da gibt es wahnsinnig viele Regeln und Gesetze. Und es ist manchmal nicht wirklich leicht, sich da durchzusetzen und da auch seine Ideen durchsetzen zu können, weil halt einem die Stadt oder das Land oder der Kreis schon sehr genau erzählen, wie zum Beispiel ein Gebäude von außen aussehen darf.
Was verdient man? Was hast du in deinem ersten Jahr verdient? Oder gibt es da irgendwie so eine feste Formel? Wahrscheinlich nicht.
Nee, nicht wirklich. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. In welchem Bereich, in welchem Land, wenn ich für einen Bauträger, also jemanden, der die Gebäude finanziert, der sie dann auch baut, arbeite, kann ich viel, viel mehr verdienen, als wenn ich bei einem Architekturbüro arbeite. Gerade die großen und bekannten Architekturbüros erwarten schon, dass sie einen guten Namen haben und man da auch mal für ganz, ganz wenig Geld, manchmal auch ohne Geld, ein Praktikum macht. Kann schwierig sein.
Erinnerst du dich, wie das war, als deine erste Wand gebaut wurde?
War ein großartiges Gefühl. Nee, es war wirklich toll. Das war im Prinzip eine klitzekleine Wand eigentlich. Da war ich ganz frisch in der Firma und ist mir auf dem Plan aufgefallen, dass das so, dass es anders besser geht. Und dann habe ich das vorgeschlagen, noch ganz grün hinter den Ohren. Und es wurde super aufgenommen von den Architekten. Die meinten, ja, du hast recht, so machen wir das. Und dann kam ich 3 Tage später auf die Baustelle und dann stand die Wand da so, wie ich sie gezeichnet hatte. Und das hat sich toll angefühlt.
Es gibt eine Serie, ich weiß nicht, ob du sie kennst, How I Met Your Mother. Hast du davon schon mal gehört?
Gehört schon, ja.
Da gibt es den Hauptcharakter und der ist immer sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und sein bester Kumpel sagt ihm, ey, du musst da ein bisschen mehr angeben. Der ist halt tatsächlich Architekt und er sagt ihm, du sollst dich vorstellen mit Ted Mosby, Architekt. Warum glauben alle, dass Architekten so ein fantastischer Beruf ist und wirklich so ein Statement ist? Und gehst du auch so, stellst du dich auch so vor, sagst du auch immer, Matthias Wallitzer, Architekt?
So stelle ich mich tatsächlich nicht vor. Ich finde trotzdem, dass Architektur oder Architekten ein ganz wunderbarer Beruf ist. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Möglichkeit, das Umfeld, in dem wir leben, zu gestalten, finde ich ganz großartig. Und wir bewegen uns eigentlich permanent in Architektur, wenn wir nicht gerade draußen auf dem freien Feld sind. Und so bestimmt Architektur einfach einen ganz großen Teil unseres Lebens. Und den eben mitgestalten zu können, finde ich großartig. Ob jetzt Architekten deswegen irgendwelche besonderen Helden sind oder nicht, vielleicht immer eine Frage der Perspektive. Für mich sind Helden eher irgendwie Ärzte, die Leben retten oder Krankenschwestern und Pfleger, die sich kümmern oder Lehrer und Erzieherinnen, die unsere Kinder erziehen. Aber das hängt vielleicht wirklich immer von der Perspektive des Betrachters ab.
Seitdem es den Menschen gibt, gibt es Architektur, weil jeder muss sich letztlich ein Haus bauen, wo er irgendwie, also ne, vielleicht früher gab es Höhlen, aber auch die hat man innen eingerichtet und vielleicht auch mal eine Fackel, also auch Licht.
Ist tatsächlich, es gibt, wenn ich da einsteigen darf, es gibt tatsächlich eine lustige Behauptung, die in eine ähnliche Richtung geht, dass nämlich Lichtplanung schon vor der Architektur stattgefunden hat, weil eben die Menschen früher halt in Höhlen gelebt haben. Insofern bauen mussten sie die nicht, die waren schon da, aber sie mussten ja irgendwie da Licht reinbringen. Und man hat in so Höhlen, so wie so kleine Mini-Regale, die so in die Wand geschlagen wurden, so kleine Konsolen gefunden, wo eben schon Öllämpchen oder Fackeln abgestellt worden sind. Insofern Lichtplanung gibt es auch schon mindestens genauso lange wie die Architektur.
Das klingt sehr, sehr gut. Springen wir doch noch mal ganz kurz ins Studium. Du hast gesagt, du hast aus Protest alles per Hand gezeichnet. Das heißt im Umkehrschluss, es ist super viel mit Computer?
Heutzutage findet tatsächlich Gebäudeplanung ausschließlich im Computer statt. Also es werden erste Skizzen vielleicht noch per Hand gemacht. Es gibt durchaus viele Büros, die sehr viel mit Modellbau arbeiten. Also auch Modellbau spielt eine große Rolle. Basteln so im weitesten Sinne. Und inzwischen gibt es aber tatsächlich auch Programme, mit denen man ganze Gebäude als Modell abbilden kann. Also wo dann das ganze Gebäude dreidimensional im Computer erfasst wird. Nennt sich BIM, Building Information Modeling, ist das Fremdwort dafür. Und bei komplizierten Projekten wie bei einem Fußballstadion oder bei einem Flughafen wird eben mit solcher Software gearbeitet.
Gibt es so eine Art Architektenkarriereleiter?
Ja, im Prinzip schon. Also man kann natürlich, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat, also ich kenne durchaus auch Mitstudenten, die sich direkt nach dem Studium mehr oder weniger selbstständig gemacht haben. Die einen, weil sie das Potenzial dazu hatten, weil sie einfach super gut waren und im Studium schon Wettbewerbe gewonnen haben und einfach unglaublich kreativ waren. Die anderen, weil Papa ein Architekturbüro hatte, wo sie reingewachsen sind, oder weil Startkapital da war, um also genügend Geld, um einfach ein eigenes Büro zu gründen. Klassisch ist eigentlich, dass man wirklich innerhalb des Studiums als Praktikant arbeitet, viele auch dann schon als mehr als das. Also wenn man in dem Büro nach 2 Jahren Praktikum oder Mitarbeit ist, dann ist man vielleicht noch kein fertiger Architekt, aber macht trotzdem schon verantwortungsvolle Arbeit. Und dann gibt es schon Möglichkeiten aufzusteigen, indem man dann irgendwann ein Team leitet. Und von dem Team geht es dann vielleicht zu einer ganzen Abteilung, je nachdem, wie groß auch das Büro ist. Also auch da gibt es riesen Unterschiede. Es gibt Ein-Mann-Büros, gerade in Berlin sehr viele. Und es gibt aber auch weltweit Büros, wo 500 oder gar 1000 Architekten in einem Büro arbeiten.
Was ist an Licht so besonders, dass da ein Architekt dran muss? Warum gibt es dafür? Also irgendwo in ein Gebäude rein und sagen, wir tauschen jetzt alle normalen Lampen mit Sparlampen? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Nein, es gibt natürlich, also zum einen gibt es ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Also ein Museum zum Beispiel braucht ganz anderes Licht als zum Beispiel ein Shoppingcenter. Was jetzt im Büro so das Neueste ist, ist, dass man das Licht an den Tagesverlauf anpasst. Fremdwort Circadian Lighting.
Zu was?
Circadian Lighting, also das zirkadiane Licht, das Licht, was im Laufe des Tages sich eben ändert.
Ah, okay.
Morgens ist das Licht eben viel blauer und das weckt uns eben auf und sorgt dafür, dass der Körper aufhört, Schlafhormone zu produzieren. Und am Abend wird das Licht eben orangener. Kennen viele ja vielleicht von ihren Handys, dass man da die Option hat, das auf Nachtmodus umzustellen.
Ja, macht das Sinn überhaupt?
Also das macht auf jeden Fall Sinn, ja, weil es tatsächlich so ist, dass wenn man am Abend zu viel blaues Licht abbekommt, dann checkt der Körper nicht, dass er jetzt mit Schlafhormonen anfangen muss, die zu produzieren, und dann schläft man schlecht. Und zwar möglicherweise nicht nur die eine Nacht, sondern die nächsten zwei Nächte gleich auch noch.
Krass, da muss ich einen Architekten treffen, der mir das mal erklärt. Weil ich habe immer, es gibt ja diese neue Option, die mache ich aber nie an. Und ich bin wirklich jemand, der die ganze Zeit am Handy ist und auch nachts. Das macht Sinn, dann kann ich endlich mal ausschlafen.
Nee, das lohnt sich, und halt tatsächlich nicht nur auf dem Handy, sondern auch abends auf dem Laptop. Also man kann auch da Apps auf seinem Laptop installieren, dass man auch da eher so einen orangenen Bildschirm dann bekommt. Sieht ein bisschen komisch aus, macht aber wirklich Sinn, um anschließend gut zu schlafen. Gerade für die Leute, die sich mit ihrem Laptop nochmal gerne kurz aufs Bett legen und nochmal abends schnell YouTube anmachen.
Hast du letzte Tipps für junge Menschen, die herausfinden wollen, ob sie Architekten werden wollen oder nicht?
Auf jeden Fall. Ich würde dringend dazu raten, ein Praktikum zu machen. Und grundsätzlich ist auch mein Rat, probiert euch aus. Also macht nicht nur eins und das ist es dann, sondern gerade eben zwischen Schule und Studium kann man sich durchaus auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit nehmen, um 2 oder 3 Praktika zu machen und zu schnuppern und auch in ganz verschiedenen Bereichen mal zu gucken, was für einen ist oder was vielleicht eben eher nicht.
Matthias, vielen, vielen Dank. Das war Wie werde ich Architekt mit Matthias Wallitzer. Ich bin Daniele Rizzo und wir hören uns das nächste Mal. Bis bald. Ciao.